So, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich hoffe, ihr kennt mich noch. Die Stimme, immerhin. Der Name steht auf dem Kragen, allerdings steht da Martin Butzer, von daher. Ja, ich meine das ganz ernst, ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Und bin froh, dass ihr mich noch kennt, denn ihr habt mich lange nicht gesehen und ich euch nicht. Und ich habe euch vermisst. Und es ist sehr, sehr schön, wieder zu Hause zu sein. Ich war seit April 12 Wochen im Ausland, alles in allem. Das war die längste Zeit meines Lebens. Und mir ist selten so bewusst geworden, wie wichtig es ist, irgendwo zu Hause zu sein, sowohl leiblich, auch das bin ich in Bonn, als auch geistlich, eine Gemeinde zu haben, wo ich hingehöre. Und deshalb bin ich sehr froh, heute Morgen wieder bei euch zu sein. Manchmal merkt man, was man hat, erst dann, wenn man es einige Zeit nicht hat. Es wird so selbstverständlich, Geschwister, die für einen beten, die auf einen achten, an einen denken, so selbstverständlich, und es ist nicht selbstverständlich, es ist ein Geschenk Gottes. Lasst uns beten. Herr, ich möchte dir von Herzen danken, dass du uns als Geschwister zusammengestellt hast, nicht allein in diese Welt. Wir achten aufeinander, wir trösten einander, wir ermutigen einander, wir loben einander. Danke, dass wir als deine Kinder heute Morgen hier zusammen sind, um dich zu feiern, um dich zu loben und zu preisen. Und danke, dass du gegenwärtig bist. Amen. Wir sind in der Apostelgeschichte weit vorgedrungen. Hat ja auch ein Weilchen gedauert. Ich weiß nicht, wie lange wir schon Apostelgeschichte machen. Gefühlt lange. Aber mir wird's irgendwo nicht lang mit der Apostelgeschichte, weil wir hineingenommen werden, wie Gott sein Reich baut, wie er das tut. Und wir werden hineingenommen, was Nachfolge Christi bedeutet. Jesus, dir nach, weil du rufst, singen wir manchmal. Und das erleben wir ganz besonders bei Paulus und auch heute wieder im 25. Kapitel der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 25, heute das ganze Kapitel, werden wir erleben, wie Gott mit einem Menschen umgeht. Ein Mensch namens Paulus, der in der Nachfolge Jesu steht. Und ich möchte erst einen kurzen Durchgang machen durch diesen langen Text und dann werde ich in einem zweiten Durchgang einige Akzente setzen. Da heißt es, ich lese noch den letzten Vers vom Kapitel vorher. Nach 2 Jahren aber wurde Portius Festus Nachfolger des Felix. Und weil Felix den Juden einen Gefallen erweisen wollte, ließ er Paulus in der Haft zurück. Als Festus in der Provinz eingetroffen war, zog er 3 Tage später von Caesarea nach Jerusalem hinauf. Da ist Ablösung des Statthalters, des Prokurators des Römischen, der den Paulus, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, erstmal 2 Jahre im Gefängnis schmoren lässt. Tut sich nichts. Paulus ist ja noch nicht mal zu Recht inhaftiert. Und dann sitzt er erstmal 2 Jahre in Haft, weil Felix den Juden einen Gefallen erweisen wollte. Festus ist in seiner Hauptstadt Caesarea, das am Meer, das ist die politische Hauptstadt, während Jerusalem die geistliche Hauptstadt zu dieser Zeit ist. Der Prokurator der Römische, der regiert über das Land, ist in Caesarea. Und dann geht er nach 3 Tagen hinauf nach Jerusalem. Offenbar will der Festus auf die Juden zugehen. Gleich von Anfang an. Vers 2, da erstatteten die Hohepriester und die Vornehmsten der Juden bei ihm Anzeige gegen Paulus. Hat man nicht Wichtigeres zu tun, wenn ein neues politisches Oberhaupt kommt, als gleich den Paulus anzuzeigen? Eigentlich müssen sich diese jüdischen Führer gut stellen mit dem Prokurator, denn von ihm sind sie abhängig. Aber sie haben nichts Wichtigeres zu tun, als Anzeige gegen Paulus zu erstatten. Sie ersuchten den Prokurator, gegen Paulus vorzugehen und baten ihn um den Gefallen, Paulus nach Jerusalem bringen zu lassen. Sie wollten ihn nämlich unterwegs aus einem Hinterhalt heraus ermorden. Geistliche Oberhäupter, die Paulus im Hinterhalt ermorden lassen wollen. Was für ein Hass. Was für ein Hass gegen das Evangelium und eigentlich gegen Jesus. Er hielt sich nicht länger als 8 oder 10 Tage bei ihnen auf, dann reiste er nach Caesarea hinab. Am folgenden Tag setzte er sich auf den Richterstuhl und ließ Paulus vorführen. Als dieser erschien, umringten ihn die Juden, die von Jerusalem herabgekommen waren, und brachten viele schwere Beschuldigungen vor, konnten sie aber nicht beweisen. Paulus verteidigte sich. Ich habe mich weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser vergangen. Nichts Unrechtes getan. Aber ich sitze in Haft. Und die bedrängen mich. Und ich bin hier vor dir, Festus, vor deinem Richterstuhl. Und trotzdem bedrängen mich diese Juden, obwohl ich nichts Unrechtes begangen habe. Nicht gegen das Gesetz der Juden. Das war das Thema der letzten Kapitel. Deshalb wurde Paulus angeblich auch verhaftet in Jerusalem. Nicht gegen den Tempel. Er soll ja Heiden in die Zone des Tempels hineingebracht haben, die nur für Juden erlaubt war. Aber auch nicht gegen den Kaiser. Ich habe kein Gesetz gebrochen und trotzdem bin ich hier vor deinem Richterstuhl und werde von Juden attackiert. Denkt man, der Festus muss doch jetzt mal durchgreifen gegen diese jüdischen Führer. Vers 9. Festus jedoch wollte den Juden einen Gefallen erweisen und antwortete dem Paulus: Willst du nach Jerusalem hinaufgehen und dich dort unter meinem Vorsitz dieser Sache wegen richten lassen? Paulus sagte: Ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers und da muss ich gerichtet werden. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie auch du sehr wohl weißt. Wenn ich wirklich ein Unrecht begangen und etwas getan habe, worauf die Todesstrafe steht, weigere ich mich nicht zu sterben. Wenn aber ihre Anklage gegen mich unbegründet ist, kann niemand mich ihnen ausliefern. Ich lege Berufung beim Kaiser ein. Da besprach sich Festus mit seinen Ratgebern und antwortete: An den Kaiser hast du appelliert, zum Kaiser sollst du gehen. Einige Tage später trafen König Agrippa und Berenike in Caesarea ein, um Festus ihre Aufmerksamkeit zu machen. Sie blieben mehrere Tage dort. Da trug Festus dem König, also Agrippa, den Fall des Paulus vor und sagte: Da ist ein Mann als Gefangener zurückgelassen worden, gegen den die Hohepriester und die Ältesten der Juden vorstellig wurden. Sie fordern seine Verurteilung. Der Festus schiebt es mal wieder weiter. Merkt ihr das? Irgendwo will er den Juden entgegenkommen. Er weiß, das ist nicht rechtens. Und jetzt kommt König Agrippa. Wer ist König Agrippa? Er nennt sich Herodes Agrippa II., war König über Judäa zu dieser Zeit. Die Juden hatten wieder einen König. Er hatte nicht viel Macht, aber er war nominell König der Juden. Was ist das für eine Person, Herodes Agrippa II.? Das ist der Sohn von Herodes Agrippa I., der ist uns schon mal begegnet, im 12. Kapitel. Da heißt es, um jene Zeit ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Auch ein König, König Herodes, das ist der Vater. Also kommt aus einer illustren Familie, den Jakobus hinrichten, aus der Gemeinde einige verhaften. Wir lesen im 12. Kapitel auch, dass er den Petrus ins Gefängnis werfen ließ, wo ihn dann ein Engel befreit. Und am Schluss des 12. Kapitels heißt es, dass die Stimme des Vaters, Agrippa I., die Stimme Agrippas für die Stimme Gottes gehalten wurde. Das Volk hatte den Eindruck, da redet Gott. Und dann heißt es in Vers 23, im selben Augenblick schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er nicht Gott die Ehre gegeben hatte. Und vom Würmern zerfressen starb er. Das ist der Vater. Ich komme mal zum Urgroßvater, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Der Urgroßvater ist auch ein Herodes, Herodes der Große. Da heißt es, als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Das ist der Urgroßvater. Das ist der, der dann Jesus töten lassen möchte. Kindermord zu Bethlehem. Auch eine sehr, sehr illustre Persönlichkeit. 10 Ehefrauen, die nicht alle eines natürlichen Todes gestorben sind, seine Söhne umgebracht und einiges andere mehr. Und jetzt kommt dieser Urenkel von Herodes dem Großen und Sohn von Herodes Agrippa dem Ersten, und dem wird der Paulus vorgeführt. Das wird uns nächstes Mal beschäftigen. Da wird noch Berenike erwähnt, seine Schwester, Agrippas Schwester, mit der soll er in einer nicht guten Verbindung zusammengelebt haben. Vor so jemand muss ich Paulus verantworten. Paulus verteidigt sich wieder. Ich habe nichts Unrechtes getan. Nein, Entschuldigung, ich bin zu weit gesprungen im Text. Erst legt der Festus dem Agrippa den Fall vor. Da sagt Agrippa zu Festus, ich würde den Mann gern selbst hören. Vers 22, warum will der Agrippa ihn hören? Will er sich als König erweisen? Ein König ohne Macht sollte jede Gelegenheit suchen, das zu tun. War es Neugier? Das hatten wir schon mal, dass ein Herodes Jesus gerne hören wollte, nämlich sein Landesfürst Herodes Antipas. Der war auch neugierig auf Jesus. War es Neugier? War es echtes Interesse? Auf jeden Fall geschieht es. Am nächsten Tag kommen Agrippa und Berenike mit großem Gepränge und betraten die Empfangshalle zusammen mit den obersten und den vornehmsten Männern der Stadt. Auf Befehl des Festus wurde Paulus vorgeführt und Festus sagte: König Agrippa und all ihr Männer, die ihr hier bei uns seid, da seht ihr den Mann, dessen Willen mich alle Juden in Jerusalem und auch hier bestürmt haben mit ihrem Geschrei, er dürfe nicht länger am Leben bleiben. Ich aber konnte bei ihm nichts feststellen, worauf die Todesstrafe steht. Da er jedoch selbst an die kaiserliche Majestät appelliert hat, habe ich beschlossen, ihn hinzuschicken. Mir sind hier als erstes viele Parallelen zwischen Paulus und Jesus aufgefallen. Viele Parallelen. Da hieß es eben im Text: Ich aber konnte bei ihm nichts feststellen, worauf die Todesstrafe steht. Kennt ihr das? Worauf stand denn bei Jesus? Was hat denn Jesus getan, worauf die Todesstrafe stand? Jesus hat nichts getan, schon gar nichts, worauf was todeswürdig gewesen wäre. Genauso bei Paulus. Nichts, worauf die Todesstrafe steht. Beide wurden wörtlich überantwortet in die Hände der Heiden, ausgeliefert in die Hände der Heiden. Bei Paulus heißt es in Kapitel 21, da kündigt Agabus, der Prophet, an: Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem ebenso fesseln und den Heiden ausliefern. Was hat man mit Jesus getan? Jesus selber sagt in Markus 14, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert, überantwortet. Und dann nehmen sie ihn fest, das hier ist Gethsemane, und sie fesseln ihn und führen ihn vor ein Gericht, das eigentlich nicht rechtens ist. Zuerst soll der Angeklagte angehört werden. Hier in unserem Kapitel 25. Ich, sagt der Festus, ich erwiderte ihnen, es sei bei den Römern nicht üblich, einen Menschen auszuliefern, bevor nicht der Angeklagte den Anklägern gegenübergestellt sei und Gelegenheit erhalten habe, sich gegen die Anschuldigungen zu verteidigen. Bei Jesus sagt Nikodemus, einer aus ihren eigenen Reihen: Verurteilt etwa unser Gesetz einen Menschen, bevor man ihn verhört und festgestellt hat, was er tut? Beide sind vorverurteilt, Paulus wie Jesus, bevor sie überhaupt vor Gericht gestellt werden und angehört werden. Beide sind zu Unrecht angeklagt, ohne dass etwas bewiesen werden konnte. Hier in unserem Text, Vers 7. Sie brachten viele schwere Beschuldigungen gegen Paulus vor, konnten sie aber nicht beweisen. Wie war es bei Jesus? Sie erreichten aber nichts, obwohl viele falsche Zeugen auftraten. Beide, Jesus und Paulus, haben keinen Fehler gemacht, weder gegen jüdisches Recht noch gegen römisches Recht. Paulus verteidigt sich: Ich habe mich weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser vergangen. Und Jesus fragt ganz zu Recht in Johannes 8, wer von euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wo hat Jesus ein Unrecht getan? Weder gegen religiöses Recht noch gegen staatliches Recht. Irgendwo erscheint hier der Paulus wie ein Prototyp für Nachfolge Jesu. Wer Jesus nachfolgt, wird Ähnliches erleben, auch an Unrecht, wie es Jesus selbst erlebt hat. das ist Nachfolge Jesu. Das sind große Fußstapfen, sehr große Fußstapfen. Aber das scheint normal zu sein, wenn du in der Nachfolge Jesu stehst. Das, was Jesus durchlitten hat, etwas davon erleidet jeder seiner Nachfolger. Meine Lieben, ich bin sehr, sehr froh, dass es, ich sag mal, im Kleinen ist. Im Kleinen. Wenn ich Jesus nehme, was er durchlitten hat, aber auch wenn ich hier bei Paulus diese Parallelen ziehe, dann wird mir auf der einen Seite Angst. Und auf der anderen Seite bin ich froh, dass es doch nur ein kleiner Teil dessen ist, was Paulus auferlegt wurde oder gar Jesus auferlegt wurde. Gott teilt so zu, dass ich es ertragen kann. Ein großer, großer Satz. Gott teilt so zu, dass ich es ertragen kann. Ich bin nicht Paulus. In den letzten Wochen habe ich Einblick in das Leben einiger Christen bekommen, sowohl mit Studenten in Rom. Wir hatten eine sehr intensive Zeit, wo wir über unser Leben auch ausgetauscht haben. Aber auch jetzt, als ich zurückkam, die letzten Tage, und es ist mir immer wieder begegnet, Nachfolge ist nicht einfach. Nachfolge kann sehr, sehr leidvoll sein. Wir haben vorhin wunderbare Lieder gesungen. Da war immer eine schwere Komponente dabei. Und es war immer auch die Freude an Jesus, über Jesus und auf Jesus dabei. Das ist da, wo wir drinstehen. So wie der Paulus hier, ähnliches erlebt wie Jesus, so auch wir im Kleinen. Und ich wünsche uns allen die Gegenwart Gottes im Leben, so wie es der Paulus offenbar gehabt hat. Ein zweiter Punkt. Ich habe ihn überschrieben, den Juden zu gefallen. Im letzten Kapitel 24 heißt es am Schluss, nach 2 Jahren wurde Portius Festus Nachfolger des Felix, und weil Felix den Juden einen Gefallen erweisen wollte, ließ er Paulus in der Haft zurück. Und in 25 Vers 9, Festus jedoch wollte den Juden einen Gefallen erweisen. Auch das ist eine Parallele zu Jesus. Warum wird Jesus eigentlich gekreuzigt? Es steht nicht wörtlich da, aber um den Juden einen Gefallen zu erweisen. Nicht der Pilatus will das, nicht die Römer wollen das. Der Pilatus will ihn ja sogar freigeben. Ich finde nichts Unrechtes an ihm. Aber er will den Juden entgegenkommen, Menschen zu Gefallen leben. Kennt ihr das auch im Kleinen? Menschen zu Gefallen zu leben, zum Beispiel um des lieben Friedens willen. Der Festus will vor allem seine Ruhe haben. Die Juden, die jüdischen Führer machen genug Unruhe, genug Aufstand, und da soll jetzt endlich mal Ruhe einkehren in diese unruhige Provinz, und dann macht er ihnen etwas zu Gefallen um des lieben Friedens willen. Ich habe mich gefragt, wie oft mache ich Dinge um des lieben Friedens willen? Ich glaube, dass der Festus wusste, dass er Unrecht tut. Kennt ihr auch Situationen in eurem Leben, wo ihr um des lieben Friedens willen etwas Menschen zu Gefallen tut, obwohl ihr wisst, dass es Unrecht ist? Manchmal tue ich etwas Menschen zuliebe, um ihre Erwartungen zu erfüllen. um ihre Erwartung. Das ist oft richtig. Menschen dürfen Erwartungen an mich haben. Und ganz besonders dürfen auch Menschen Erwartungen an mich haben, die im Leid sind, ganz sicherlich, die Hilfe brauchen und so weiter. Aber so manches Mal werden wir von Erwartungen der Menschen auch überfordert. Und dann tue ich es ihnen zuliebe. Manchmal sind diese Erwartungen wirklich da. Manchmal projiziere ich diese Erwartungen auch nur in andere hinein und tue etwas den Menschen zuliebe. Und manches Mal versuche ich, es allen recht zu machen und allen zu genügen und mache es dann keinem mehr recht. Paulus schreibt in Galater 1, Vers 10, geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen oder geht es mir um Gott? Suche ich etwa Menschen zu gefallen? Wollte ich noch den Menschen gefallen, dann wäre ich kein Knecht Christi. Das ist etwas, was mir in letzter Zeit sehr durch den Kopf geht. Wie viel tue ich eigentlich für Menschen? Und wie viel tue ich wirklich für Christus? Wie viel versuche ich, Menschen zu gefallen, auch ihre Zustimmung zu bekommen, du machst es richtig, oder gar Lob zu bekommen, Anerkennung zu bekommen? Und wie viel ist wirklich das, was Christus will? Das mündet bei mir gerade, ich nehme euch da gerade in mein Herz hinein, in die Frage, was von dem, was ich tue, hat eigentlich Ewigkeitswert? Und was ist Aktion? Aktion. Den Juden zu gefallen. Ein dritter Punkt. Beide, Jesus und Paulus, wurden von Israel verfolgt, obwohl sie zu Israel gesandt waren. Beide haben sich so um Israel, um das Volk Gottes, gemüht. Beide bis zum Gefängnis, zur Folter, zum Tod. Paulus wurde geköpft am Ende seines Lebens. Das steht nicht in der Bibel, ist aber recht sicher. Beide, Jesus und Paulus, haben für Gott ihr Leben gelassen. Es heißt bei Paulus in Apostelgeschichte Kapitel 9, da spricht der Herr zu Hananias, geh nur, denn dieser Mann, also der Paulus, ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und vor die Söhne Israels tragen. Das ist der ureigene Auftrag für Paulus und den führt er aus. Das haben wir hier die Apostelgeschichte durch immer wieder erlebt, wie Paulus zuerst in die Synagoge oder zu Juden geht, wenn er in eine Stadt kommt. Und wenn die nicht wollen, und das ist milde ausgedrückt, wenn die ihn verfolgen, dann geht er erst zu den Heiden. Und wenn man den Römerbrief liest, wie Paulus um dieses Volk ringt und um das Seelenheil von seinem Volk ringt, dann weiß man, wie sehr Paulus diese Menschen auf dem Herzen hat. Und dann heißt es hier in Vers 3, sie wollten ihn nämlich unterwegs aus einem Hinterhalt heraus ermorden. Was für ein Hass, was für ein fanatisches Begehren, um Paulus los zu sein. Was für eine Anstrengung und eine Hinterlist und eine Tücke bei diesen Frommen, um Jesus loszuwerden. Was setzten sie ein, um diesem Anspruch Jesu, ich bin für euch gestorben, zu entgehen? Kennt ihr das in eurem Leben? Ich kenne das in meinem Leben. Ein Davonlaufen vor Jesus und sogar mich bemühen, dass mir dieser Jesus möglichst nicht zu nahe kommt. Ich habe am 29.11.1986 Jesus gefunden, aber eigentlich hat er mich gefunden. Ist in mein Leben getreten, sodass ich nicht mehr dran vorbei konnte. 2 Tage vorher habe ich in mein Tagebuch geschrieben, bei Jesus wird mein Weg nicht sein. Was für ein Davonlaufen vor Jesus. Und was tut ein Mensch alles, um sich diesem Jesus nicht stellen zu müssen? Und was für einen Stolz und ein Bewusstsein, ich brauche diesen Jesus nicht und du hast keinen Anspruch auf mein Leben. Ich wäre froh, wenn dieses Davonlaufen vor Jesus nur bis zu diesem 29.11.1986 gewesen wäre. Und nicht dann, als er in mein Leben getreten war und ich wirklich von ihm ergriffen war. Und manches Mal habe ich in meinem Leben als Christ dann aber erlebt, dass ich doch wieder vor ihm davonlaufe. Und dass ich vieles, vieles tue, um mich ihm nicht stellen zu müssen. Dass er nicht seinen Finger auf den wunden Punkt zum Beispiel legt, der nicht stimmt im Leben. Dass er nicht sagt, Thomas, das, was du gehst, ist dein eigener Weg. Dass er nicht sagt, da müssen wir noch was ändern. Manchmal, dass ich nicht meine Hilflosigkeit und Kraftlosigkeit und Mutlosigkeit vor ihm eingestehen muss. Und so weiter und so fort. Mir ist Psalm 139 wichtig geworden. Psalm 139, die Verse 7 bis 10. Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist? Wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort. Bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am äußersten Meer, auch dort wird deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mich fassen. Ich weiß nicht, wo ihr heute steht. Heute an diesem wunderschönen, ja, Spätsommermorgen, Sommermorgen. Dem einen oder anderen geht es heute Morgen oder in der Lebensphase, wo er ist, gerade gar nicht gut. Sei es Krankheit, leiblich oder auch psychisch, sei es Leid, das wir erleben, seien es Enttäuschungen, seien es Lebensumstände, wo wir nicht wissen, wie wir sie in den Griff bekommen. Flieh nicht vor Gott. Bring deine Enttäuschung, bring dein Leid, bring deine Hoffnungslosigkeit, bring deine Schmerzen ihm. Stell dich wieder ganz neu seiner Gegenwart. Und gerade im Leid, manchmal verrennt man sich auch. In Bitterkeit, in Selbstmitleid, in Vorwürfen an Gott. Wenn das der Fall ist, es muss raus, sonst wird es mich auffressen. Manchmal ist es gut, mit einem Bruder, einer Schwester, das gemeinsam vor Gott zu bringen. Ja, das, was ans Licht kommt, das wird auch heil, sein Licht. Ich wünsche uns allen, ob es uns gut geht heute Morgen oder vielleicht weniger gut, dass wir ganz neu erfahren, was dieser Paulus In 2. Korinther 1, Vers 3 schreibt, 3 und 4. 2. Korinther 1, 3 und 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Ich wünsche jedem, dass er diesen Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes ganz neu erlebt. Ich möchte gerne mit euch eine Gebetsgemeinschaft haben, wenn ihr dazu bitte aufsteht, wo wir auch vor ihn bringen können, was hier steht. Er ist der Vater der Barmherzigkeit. Er ist der Gott allen Trostes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns beten. Ich mache den Abschluss.